Ich begrüße euch alle auch recht herzlich von meiner Seite. Wie wir bereits vorhin gehört haben, feiern wir heute Muttertag. Obwohl dieses Wort ja am liebsten abgeschafft würde und man lieber sagen würde, gebärende Person. Und manchen ist es auch ein Dorn im Auge, das traditionelle Familienbild, das wir ja hochhalten. Man möchte am liebsten die Ehe abschaffen und andererseits kämpft man für die gleichgeschlechtliche Ehe. Aber wir können heute doch mit Stolz sagen, wir feiern unsere Mütter. Also ich muss sagen, ich kann mit Stolz sagen, ich bin von ganzem Herzen Mutter und keine gebärende Person. Ja, es geht nicht darum, dass wir gegen etwas sind, sondern wir wollen dafür bekannt sein, dass wir für gute Werte stehen, dass wir für gesunde Ehen zwischen einem Mann und einer Frau stehen. Wir wollen in der Welt bekannt sein, dass wir nicht orientierungslos sind, sondern dass wir ein Fundament haben. Genau das ist ja das, was der Welt fehlt. Sie haben keine Orientierung mehr, weil sie Gott aus ihren Dimensionen hinausgestrichen haben, wie wir schon von Peter gehört haben. Darum haben sie auch kein Fundament mehr. Darum kommt der Mensch auf einmal auf die Idee, es könnte vielleicht eventuell 72 Geschlechter geben, obwohl es ja eigentlich biologisch gesehen 2 gibt. Irgendwie hält man sonst die Wissenschaft hoch, aber hier fehlt die Orientierung, weil die Quelle unseres Seins nicht mehr da ist. Und wir wollen nicht eingeschüchtert sein von dem, was die Welt sagt, sondern einfach sagen, wir wollen Werte leben. Und das nicht einfach nur auf geschlechtlicher Ebene wollen wir den Wert sehen, den wir haben, sondern zuallererst mal auf dem, was Gott in jedem Einzelnen von uns hineingelegt hat. Und dann brauchen wir auch nicht mehr zu kämpfen gegen das andere Geschlecht, sondern wir können uns versöhnen mit unserer Identität, mit dem, wie Gott jeden Einzelnen von uns einzigartig und wertvoll gemacht hat. Ja, das Ganze ist eigentlich ein Identitätsproblem. Und wer bestimmt denn unseren Wert? Wir sind zurzeit im Jakobusbrief unterwegs. Dort steht in Jakobus 1,22: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Vielleicht fragst du dich, was hat das jetzt mit Identität zu tun? Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Zuerst möchten wir sehen, wenn wir Täter des Wortes Gottes sein wollen, dann müssen wir zuerst mal Hörer sein. Wir lesen in Vers 19, sagt dort Jakobus, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Viele Beziehungen leiden darunter, dass wir unfähig geworden sind, wirklich zuzuhören. Und das, was in den Beziehungen zwischen Menschen gilt, gilt auch in unserer Beziehung zu Gott. Man kann die Bibel lesen, man kann eine Predigt hören, ohne dass Gott zu uns spricht, weil wir nur noch oberflächlich hören. Finden wir oft einfach keine Ruhe, um wirklich richtig zuzuhören und die Dinge zu verinnerlichen. Das ist eine Herausforderung unserer Zeit, ruhig zu werden und zuzuhören. Darum sei langsam im Reden und höre zu, was Gott spricht, was er in dein Leben hineinsprechen möchte. Bist du bereit, dass Gott ganz persönlich in dein Leben spricht? Was hat es für Auswirkungen, wenn wir nur Hörer sind und nicht Täter? Jesus hat einmal zu seinen Zuhörern gesagt, wenn ihr nicht tut, was ich sage, dann seid ihr wie Menschen, die ihr Haus bauen auf Sand. Und es kommt ein Sturm und das Haus fällt zusammen. Ohne deinen Glauben an Jesus Christus und deine bewusste Entscheidung, seine Vergebung für deine Schuld in Anspruch zu nehmen, hast du auf Sand gebaut. Dann kannst du das schönste Haus bauen, es wird zusammenbrechen vor dem Thron Gottes. Wer aber sein Lebenshaus auf dem Felsen Jesus Christus baut, der hat festgebaut. Dann bleibt das Haus in jedem Sturm bestehen. Und wenn Jakobus hier zu seinen Brüdern schreibt, dann seid Täter des Wortes, dann meint er nicht unbedingt diese Entscheidung, sich für den Herrn zu entscheiden, weil das wiedergeborene Christen sind, sondern es geht um das Leben im Wandel als Christ. Du bist allein aus Gnade und aus dem Vergebungswerk Jesu Christi gerettet. Sein Blut hat bereits dich reingewaschen und du hast die Vergebung und das ist ein Gnadengeschenk, das musst du nicht verdienen. Das bleibt unabhängig von deiner Leistung, aber wenn du nur ein Hörer bist und nicht ein Täter des Wortes Gottes, dann betrügst du dich selber, steht hier. Dann bestiehlst du dich eigentlich? Wer möchte schon gern betrogen oder bestohlen werden? Also wie dumm ist es, wenn wir uns selber bestehlen, wenn wir uns selber etwas vormachen? Es geht also nicht darum, dass wir irgendwie einen Test bestehen oder die Liebe Gottes verdienen müssten, sondern dass ob die Fülle des Lebens Gottes, des siegreichen Lebens Gottes sich in unserem Leben manifestiert. Die Bibel kann uns manchmal schon recht herausfordern, weil sie ist so ganz anders, als wir mit unserer menschlichen Weisheit Sachen beurteilen. Die Weisheit Gottes ist nicht die Weisheit unserer Welt hier. Und da stehen wir vielleicht manchmal in der Gefahr, das Wort Gottes zu ignorieren oder zu relativieren. Aber nicht wir beurteilen das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes beurteilt uns. Wenn wir nur Hörer sind, aber nicht Täter des Wortes, entfaltet sich die Wirkungskraft des Wortes Gottes nicht in unserem Leben? Inwiefern lieben wir es einfach, eine schöne Botschaft zu hören? Oder bin ich auch bereit, ganz praktisch darauf zu reagieren? Suchen wir die praktische Anwendung von dem, was Gott in unser Leben hineinspricht? Ich möchte den Vers 23 lesen. Dort steht, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht auch ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Was sieht man in einem Spiegel? Vielleicht denkst du, das ist doch natürlich dich selbst. Ja, du siehst dich selbst, aber trotzdem kannst du eine ganz falsche Wahrnehmung von dir haben. Du kannst dich ganz unterschiedlich betrachten. Du kannst in den Spiegel schauen und du siehst nur den Makel oder das, was du als Makel siehst und siehst gar nicht, was Gott in dich hineingelegt hat. Wenn zum Beispiel eine Magersüchtige in den Spiegel schaut, sieht sie fett. Obwohl sie untergewichtig ist und nur Haut und Knochen hat. daran erkennen wir, wie verzehrt unser eigenes Selbstbild manchmal sein kann. Wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir vielleicht gar nicht das, was wirklich Wahrheit ist. Das Wort Gottes ist der Spiegel der Wahrheit, der uns aufzeigt, wer wir wirklich sind in Jesus Christus. Und er zeigt uns auf, wo noch Ungereimtheiten sind oder wo wir Baustellen haben. Und was ist eigentlich die Funktion des Spiegels? Wir schauen in den Spiegel und wir sehen, wie wir beschaffen sind. Und wir sehen vielleicht auch, wenn irgendwo ein Pickel ist oder zerzauste Haare, und wir reagieren auf das. Und Gottes Wort ist wie ein Spiegel, das unser Selbstbild vor Augen hält. So, wie er uns sieht. Nicht wie was du sehen möchtest oder wie ein anderer dich sieht, sondern wie dein Vater dich sieht. Darum sehe dich erstmals als jemand, der geliebt ist. Es ist nämlich gut, so wie du bist. Ja, auf manchen Geburtstagskarten wird manchmal so geschrieben, bleib so wie du bist. Es ist gut gemeint, aber ich muss sagen, ich finde das gar nicht so gut. Wollen wir wirklich so bleiben, wie wir sind, unser Leben lang? Also, ich möchte wachsen, ich möchte reifen, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und das ist doch die gute Nachricht des Evangeliums, dass darin die Kraft ist, uns zu verändern. Veränderung ist ein Geschenk. Gott liebt uns, aber wenn er irgendwo in unserem Leben einen selbstzerstörerischen Lebensstil sieht, dann wünscht er sich nichts mehr, als dass du frei wirst. Und dass du das ausleben kannst, was Gott in dich hineingelegt hat. Da geht es nicht so einfach nur um äußerlich Werte zu leben, um irgendwie Tradition oder religiöse Haltungen einzunehmen. Bei Gott geht es mehr darum, dass du eine Begegnung hast mit ihm. Und dass er dich von innen heraus umgestalten kann. Es geht nicht darum, einfach ein korrektes Leben zu führen oder weil wir irgendwie religiös aufgewachsen sind oder weil man dies so oder so macht. Nein, es geht darum, dass wir diesem allmächtigen Gott, von dem wir heute gehört haben, dass wir den Gott treffen, dass wir ihm begegnen, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und so sind wir auf einer Entdeckungsreise, herauszufinden, was Gott sagt, wer du bist. Nicht, was die Medien sagen, nicht, was die Umstände sagen, nicht, was deine Gefühle sagen, nicht, was deine Vergangenheit sagt, wer du bist, sondern was dein Schöpfer sagt, was er in dich hineingelegt hat. Niemand hat das Recht, dir zu sagen, wer du bist, außer ein einziger, Jesus Christus. Er sagt dir die Wahrheit und das lässt dich gesund werden, wirklich gesund werden. Darum ist es wichtig, dass wir in den richtigen Spiegel schauen. Nämlich das, was wir von uns selber wahrnehmen, diese Sicht, was wir selber glauben in unserem Herzen, das leben wir dann auch aus in unserem Alltag. Das bestimmt unser Handeln, das bestimmt unser Leben. Und darum müssen wir in den richtigen Spiegel schauen. Und da möchte ich den 2. Korintherbrief aus dem 2. Korintherbrief 3,18 lesen. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist in uns. Nicht wir bewirken das, sondern sein Geist wirkt es in uns. Wir schauen die Herrlichkeit Gottes an. Wir schauen ihn an und werden durch ihn verwandelt. Und wenn ich nicht ihn anschaue, dann werde ich in ein anderes Bild verwandelt. Die Welt buhlt um deine Aufmerksamkeit. Der Feind buhlt um deine Aufmerksamkeit und dann ist Gott da und sagt, schau mich an. Mein Kind, schau mich an. Dann kommst du nämlich zum Strahlen. Dann kommt das aus dir heraus, was ich in dich hineingelegt habe. Halte deinen Fokus auf Jesus. Dieses Fundament ist dann keine aufgesetzte Gesetzlichkeit. Benimm dich richtig, weil das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht, wenn das Licht ausgeht. Es gab immer wieder große Stromausfälle in Städten und da kamen die braven Bürger und plünderten die Geschäfte. Wenn das Licht ausgeht, zeigt sich, was in dir drinnen ist. Und nicht, was man von draußen aufgesetzt bekommen hat. Wahre Veränderung ist eine innere Veränderung, eine innere Transformation. Und diese kommt nicht aus einer eigenen Anstrengung, sondern sie kommt aus der Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes gibt uns eine andere Perspektive und gibt uns die Möglichkeit, anders zu handeln. Die Gemeinde wird nicht stark und aufgebaut, indem wir aufeinander schauen. Und da möchte ich den Epheserbrief aus dem Epheserbrief 4,15 lesen. Dort steht, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. In allen hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Und aus ihm heraus wird dann der ganze Leib zusammengehalten und zusammengebunden. Wenn wir den Fokus auf der Welt haben oder auf das, was negativ ist, auf die Gemeinde gerichtet halten, dann kann man nicht innerlich in ihm aufgebaut sein und gegründet werden. Die Gemeinde bleibt schwach. Aber wenn jedes einzelne Glied seinen Fokus auf das Haupt hat, dann werden wir von ihm verändert und wir können eine siegreiche Gemeinde sein, wir können ein siegreiches Leben führen, weil wir zuallererst auf das Haupt schauen. Und nicht auf Umstände oder auf andere Menschen. Weil bevor ich nämlich dir begegne, ist es wichtig, dass ich eine Begegnung gehabt habe mit Gott, mit dem Haupt. Und wenn du zu mir kommst und etwas von mir erwartest, bevor du zum Haupt gekommen bist, dann wirst du eigentlich ganz sicher, ziemlich sicher verletzt werden. Wichtig ist, dass wir zuerst zu dem Haupt gehen. In 2. Korinther 5,17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du nicht erkennst, dass du erschaffen wurdest im Ebenbild Gottes, wirst du dir ein eigenes Selbstbild schustern. Und das ist ganz sicher weit unter deiner göttlichen Bestimmung. Christus In Christus bist du eine neue Schöpfung. Du hast ein neues Leben, eine neue Identität in ihm erhalten. Der Teufel kann dir diese Identität nicht nehmen. Du bist gerettet, du bist geliebt, du bist geheiligt, gereinigt von seinem Blut, von Neuem geboren, versiegelt durch den Heiligen Geist. Und keiner kann dich von der Liebe Gottes trennen. Niemand kann dich trennen. Aber deine Gedanken, das ist das Schlachtfeld. Dort muss die Wahrheit und die Erkenntnis rein und jede Lüge entfernt werden. Und wenn wir praktisch die Wahrheit nehmen und in unserem Leben umsetzen, dann etabliert sich die Wahrheit in unserem Leben. Dann wird unser Denken immer mehr und mehr umgestaltet. Wir machen Erfahrungen mit diesem Gott. Dann können wir, wie Hiob, sagen, bisher habe ich von Gott nur vom Hörensagen gehört. Doch jetzt hat mein Angesicht ihn gesehen. Wenn wir das Wort Gottes nicht nur als Theorie nehmen, sondern praktisch anwenden in unserem Leben, dann wird es lebendig, dann wird auch unsere Beziehung mit Gott lebendig. Dann können wir sagen, wir haben den Herrn gesehen. Und wenn du dich selber anders siehst, wenn du dich in Christus siehst, dann kommst du auch in diese Position, dass du deinen Bruder und deine Schwester neben dir anders siehst. Dann kannst du auch ihn in Christus sehen. Und ich bin überzeugt, wenn du den Christus in deinem Bruder siehst, behandelst du ihn anders. Wir lesen nämlich in 2. Korinther 5, 16, darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch, sondern wir erkennen, dass der Geist Gottes in unserem Bruder, in unserem Schwester lebt und lebendig ist. Und wir erkennen, dass Christus in jedem lebendig ist. Und diese Sicht wollen wir haben voneinander. Wir wollen keine vergesslichen Hörer sein. In Jakobus 23 haben wir ja gelesen, von dem Mann, der eben in das Spiegelbild schaut und davon geht und vergisst, wie er aussah. Ich weiß nicht, was ihr denken würdet, wenn ihr irgendwo eine Schlagzeile seht. König Charles wurde in dieser Woche auf den Straßen von London als Bettler auf den Straßen gesehen. Jeder würde denken, was ist jetzt los? Hat er vergessen, wer er ist? Und trotzdem ist es doch genau das, was auch wir manchmal machen. Ich denke, manche Engel sind auch da und denken, um Himmels Willen haben die vergessen, wer sie sind. Ach, wenn die doch wüssten. Wie schnell sind wir da, dass wir als Bettler leben und vergessen, wer unser Vater ist. Vergessen, welche Position wir haben in Christus Jesus. Und wir haben manchmal einfach Mühe, dies alles im Glauben zu fassen, weil es uns wirklich wie zu wunderbar erscheint. Aber ich sage auch, relativiert nicht das Wort Gottes, weil es nicht deinem menschlichen Verstand entspricht. Charles hat nichts dafür getan, dass er König wurde. Er wurde einfach in der richtigen Familie geboren. Das Einzige, was er hätte tun können, wie Harry ablehnen, Das ja. Und, aber mit seiner Entscheidung, diese Krone anzunehmen, gehen auch Rechte und Aufgaben einher. Er bleibt zwar König, auch wenn er sich nicht so benimmt. Und mit unserer Entscheidung für Jesus Christus sind wir in eine königliche Familie hineingeboren. Du bleibst königlich, auch dann, wenn du dich nicht so benimmst. Aber wenn du es erkennst, wer du bist und wer deine Familie ist, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben. Wenn du es wirklich im Herzen glaubst, dann kannst du nicht dasselbe bleiben. Ich lese Epheser 2,6. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wir haben diesen Epheserbrief letztes Jahr eingehend studiert. Wir haben gehört, wir sind schon jetzt versetzt an himmlische Orte. Und Jürg hat es an der GV nochmal erwähnt. Wir haben eine neue Position und er hat auch gesagt, dass Thron, ein anderes Wort für Thron, auch Gelegenheit ist. Gott gibt dir und mir Gelegenheit, man könnte auch sagen Autorität, mit ihm zusammen als Könige und Priester auf dieser Welt zu regieren und zu herrschen. Mit Christus zusammen haben wir diese Autorität, aber nehmen wir diese Gelegenheit auch wahr? Nehmen wir die Gelegenheiten wahr, die uns Gott gibt, um unsere Position auszufüllen? Aus dieser Position heraus zu leben, bedeutet nämlich, Täter des Wortes Gottes zu sein. Also, es geht nicht darum, etwas zu tun, um da hineinzukommen, sondern aus dieser Position heraus zu wirken. Unsere Gebete sind vom Himmel herab auf die Erde und nicht von der Erde zum Himmel. Wir haben die Autorität über Krankheiten und Dämonen bekommen. Üben wir diese aus? Autorität zu haben bedeutet manchmal vielleicht auch, aber sich zu beugen und dem Nächsten die Füße zu waschen. Das alles aber aus Liebe zu ihm zu tun, weil wir geliebt sind und weil wir wissen, wer wir sind in Jesus. Und nicht, damit wir Liebe zurückbekommen. Königskinder richten ihren Fokus nicht auf sich selbst. Sie haben das Königreich nicht primär für sich selbst erhalten, sondern um den anderen zu dienen. Ja, Gott hat uns alles gegeben und wir können uns darüber freuen und es genießen. Aber wenn wir alles für uns behalten, haben wir vermutlich noch nicht richtig verstanden, was er uns alles gegeben hat und wer wir wirklich sind. Weil wenn wir diese Fülle erkannt haben, ist es unser Wunsch, dieses mit unseren Nachbarn und mit dem um uns herum zu teilen. Weiterzugeben, was er uns geschenkt hat. Weil die Fülle da ist von ihm. Ich lese in Jakobus weiter, Vers 25. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Wer sich vertieft in das Gesetz der Freiheit. Das bedeutet Einsatz, das bedeutet sich in etwas hineingraben, nicht einfach nur drüber lesen oder drüber gehen, sondern es verinnerlichen. Da braucht es einen gewissen Hunger und einen Durst. Ich möchte mehr von dem erkennen, was du mir geschenkt hast. Was bedeutet Freiheit? Irgendwie wünscht sich doch jeder Freiheit. Und in der Welt wird Freiheit oft so definiert, mach das, was dir Spaß macht. Obwohl das meistens in Abhängigkeiten und nicht in Freiheit führt. Jemand hat mal gesagt, Freiheit ist nicht das, was ich tun kann, ist nicht, dass ich tun kann, was ich will, sondern dass ich nicht tun muss, was ich nicht will. Dass ich nicht tun muss, was ich nicht will. Jesus hat mal gesagt, wer der Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Beim Gesetz der Freiheit geht es nicht um das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat. Im Gegenteil, dieses Gesetz hat den Menschen in Gebundenheit gebracht. Dieses Gesetz hat die Begierden des Menschen erst hervorgebracht und ihr Kraft gegeben und hat uns den Tod gebracht. Aber durch den Kreuzestod von Jesus sind wir nicht mehr unter diesem Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade. Wir sind freigemacht von der Sünde, wir sind freigemacht von Satan, von der Sklaverei. Und da möchte ich Galater 5,1 lesen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Oder wie die Neues Leben Bibel sagt, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Zur Freiheit befreit. Paulus doppelt das hier nach. Wir sind befreit. Er wollte den Zuhörern das wie einhämmern. Ihr seid befreit, erkennt es, ihr seid befreit. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Geht nicht wieder zurück unter das Gesetz. Steht in dieser Gnade, steht in diesem Erlösungswerk, steht in dem, was Gott für euch getan hat. Lasst euch nicht belügen, steht in dieser Wahrheit. Weil Gott hat uns nicht irgendwie einen Gesetzeskatalog gegeben. Nein, es geht ihm um diese Beziehung mit ihm. Und es ist ja der Wunsch in jedem wiedergeborenen Christen, dass wir ein Leben führen, das Gott verherrlicht. Das ist in uns hineingelegt, dass wir den Wunsch haben, Jesus zu ehren und ihn zu lieben. Und das nicht, weil wir Angst haben vor Strafe, sondern weil wir wissen, wir sind geliebt. Und das ist das Gesetz der Freiheit, wo uns in eine wahre Freiheit führt, all das zu leben, was Gott hineingelegt hat. Ich möchte dort noch Galater 5,13 lesen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wieder, ihr seid berufen zur Freiheit. Wir wollen ein Leben leben, dass wir dem Geist Gottes Raum geben, dass er einfach durch uns wirken kann. Das lesen wir auch nochmal im 2. Korinther 5,17. Der Geist, der Herr ist der Geist, aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und darin wollen wir leben. Was ist nun das Resultat, wenn wir Täter des Wortes Gottes werden? Druck? Eine schwere, lange To-Do-Liste? Nein. Fange nicht in dieser Woche an zu versuchen, jetzt die Bibel irgendwie durch eigene Kraft umzusetzen. Ich kann dir garantieren, dass du scheitern wirst. Aber lass dich auch ganz ruhig vom Geist Gottes herausfordern. Ich möchte euch wirklich auch ermutigen, lasst euch vom Geist Gottes herausfordern, Glaubensschritte zu unternehmen. Frag ihn, was möchtest du, dass ich als nächstes ganz praktisch umsetze? Und da ist es nicht so wichtig, dass wir viele Sachen haben. Es ist wichtiger, wenn wir einen kleinen Punkt nehmen und den praktisch umsetzen, als dass wir 100 Punkte theoretisch wissen. Ja, dann möchten wir uns herausfordern lassen. Geist Gottes, sag uns, was möchtest du in dieser Woche? Was möchtest du an diesem Tag für mich? Und Gott, der Geist kennt dein Tempo. Er weiß, was der nächste Schritt für dich ist. Und wenn er dir eine Wahrheit aufzeigt, dann geht es ihm darum, dass er dich in das hineinbringen möchte, was er Wunderbares, Gutes für dich geplant hat, weil Gott dich liebt, weil er möchte, dass du ein Leben in der Freiheit und in der Glückseligkeit lebst. Ja, es ist ein Vorrecht, in diese königliche Familie hineingeboren zu sein und aus dieser Position heraus zu handeln. Da haben wir viele Rechte bekommen. Aber es ist eigentlich auch so, dass es automatisch ist, dass auch Aufgaben mit dabei sind. Nicht als Druck, aber wenn wir als Königskinder leben, hat das Auswirkungen ganz natürlich in unserem Leben. Und ich möchte mit diesem Vers schließen. Jesus sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Genießt diese Freiheit, die ihr als Kinder Gottes habt, und gebt dem Raum, dem Geist Gottes, dass er all das in euch wirkt. Wirken kann, weil ihr sensibel seid, was er möchte. Und euch einfach freisetzt in dem, dass ihr eben auch in dieser Autorität vorwärts geht. Und ich möchte einfach, dass wir auch jetzt noch gerade eine Zeit der Stille nehmen und uns fragen, was möchtest du, Gott? Was möchtest du, Geist Gottes, was ich ganz praktisch umsetze? Nicht einfach eine Theorie, sondern was du möchtest, was ich einfach vielleicht in dieser Woche, vielleicht heute mache. Heiliger Geist, ich bitte dich um dein Reden. Sprich du hinein in jedes Leben. Ich danke dir für dein Wort und dass dein Wort lebendig ist. Ich danke dir, dass du hineinsprichst, dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du das Wort, das du hineingesprochen hast, auch versiegelst. Danke, dass du jedem Einzelnen hilfst, ganz praktische Schritte zu gehen. Auch dort, wo es vielleicht Mut kostet, aufzustehen und Glaubensschritte zu gehen. Danke, dass du der bist, der das Wollen und das Vollbringen in jedem wirkt. Wo das Gelingen gibt, das umzusetzen, was du hineingesprochen hast. Danke, dass du deinen Segen darauf gibst, dass Veränderung hineinkommt. Und wir so immer mehr dir ähnlicher werden, immer mehr dein Reich ausbreiten. Und dein Wille in jedem von uns geschieht. Danke, Geist Gottes, bist du am Wirken und das, danke, dass du jeden Tag am Wirken bist. In jedem Einzelnen, jeden Tag am Wirken bist und dein Reich einfach offenbar wird und mehr offenbar wird. Lob und Preis sei dir, Jesus. Amen.